SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph einen schönen Donnerstagabend. Der Unionsantrag zur Taurus-Lieferung an die Ukraine scheitert erneut. Wir sprechen mit dem CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter. Ein mutmaßlicher Stasi-Mord vor fast 50 Jahren wird jetzt endlich vor Gericht verhandelt. Und nach erfolgreicher Elterninitiative kehrt Baden-Württemberg dem Turbo-Abi schrittweise den Rücken. Das und mehr hier bis 6:30. Der Bundestag hat heute ein weiteres Mal über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine debattiert. Anlass ist ein erneuter Antrag der Unionsfraktion, der das fordert. Auch diesmal gerieten Abgeordnete von FDP und Grünen in Zwiespalt, die einerseits die Lieferung wollten, andererseits keinen Spaltpilz. Die Meinung des Bundeskanzlers in dieser Frage ist nur allzu gut bekannt. Die liberale Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann stimmte wieder mit CDU und CSU. Sie hatte es schon im vergangenen Monat getan. Die namentliche Abstimmung ging wie erwartet aus. Der Bericht von Lothar Lenz.
Der Antrag der Union auf eine weitere Taurus-Debatte samt Abstimmung erzielte auf die Uneinigkeit innerhalb der Ampel. Agnieszka Brugger von den Grünen zum Beispiel hält das Veto des Bundeskanzlers zu einer Taurus-Lieferung für falsch.
Die drängendste Frage ist in der Tat die Munition, aber auch weitreichende Waffen wie Taurus. Für uns Grüne ist es auch kein Entweder-Oder, es braucht beides.
Denn Deutschland tue nicht genug, um den Kindern in der Ukraine eine sichere und friedliche Zukunft zu ermöglichen, sagte Brugger. Trotzdem lehnten die Grünen den Antrag der Union ab, denn über Waffenlieferungen entscheide nicht das Parlament, sondern der Sicherheitsrat. Für die Union wies deren Außenexperte Johann Wadefuhl darauf hin, dass Wladimir Putin massiv aufrüste und täglich 1000 Soldaten rekrutieren lasse. Deutschlands Zurückhaltung bei Waffenlieferungen habe auf den Kriegsverlauf bisher keinerlei Wirkung gehabt.
Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass Herr Putin nicht ein einziges Mal darauf positiv reagiert hat. Ruchlose Aggressoren brauchen keinen Anlass für einen Angriff, die machen es von sich heraus.
Für die SPD konterte Fraktionschef Rolf Mützenich die Vorwürfe der Union. Es sei die falsche Debatte, wenn man nur über ein einziges Waffensystem rede und nicht auch über die humanitäre Hilfe für die Ukraine, sagte Mützenich. Scharfe Worte richtete er an die Abweichler innerhalb der eigenen Koalition.
Wenn der Bundeskanzler mit Begriffen wie Sicherheitsrisiko oder Unwahrheit belegt wird, dann ist das nicht nur unredlich, sondern ich sage es sehr deutlich, auch bösartig. Der Bundeskanzler hat von Anfang an der Ukraine beigestanden und die nationale Sicherheit unseres Landes gewährleistet.
Zeitenwenden, sagte der SPD-Fraktionschef weiter, erforderten besonnene Politik und seien nichts für, so Mützenich wörtlich, politische Spielernaturen. Dass auch die AfD die Haltung des Bundeskanzlers begrüßt, kommt so oft nicht vor. Fraktionschef Tino Chrupalla sagte, eine Taurus-Lieferung verlängere nur den Krieg und schade auch Deutschland. An Olaf Scholz gewandt, sagte Chrupalla.
Lassen Sie sich nicht von den Kriegstreibern in CDU, FDP und von den Grünen erpressen. Darum bitten wir den Bundeskanzler.
Anders die Liberalen. Sie befürworten in Teilen eine Taurus-Lieferung, beugten sich aber ebenfalls der Koalitionsdisziplin. Der FDP-Abgeordnete Alexander Müller.
Wir wollen die Ukraine unterstützen mit allem, was wir haben, mit allem, was sie braucht. Und ja, aus unserer Sicht, aus Sicht der Freien Demokraten, gehört auch der Taurus mit dazu. Das sage ich ganz offen.
Auch Müller verwies darauf, dass nicht das Parlament über den Taurus entscheide. Auch die Linke stimmte Olaf Scholz und seiner Entscheidung zu. Janine Wissler.
Die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen hat eben nicht zu einer Beendigung des Krieges geführt.
Am Ende hielt die Ampel und ließ den Antrag der Union mit ihrer Regierungsmehrheit scheitern.
Lothar Lenz berichtete aus Berlin. Eine Mehrheit der Deutschen will keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern lassen. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen erklärte das im Morgenmagazin von ARD und ZDF heute mit Angst, die der Kanzler schüre. Erstaunlich, welche Wirkung er da Olaf Scholz zugesteht, der nun nicht gerade als charismatisch gilt. Über Taurus, die Ukraine und die deutsche Verteidigungsbereitschaft sprechen wir jetzt im SWR2-Tagesgespräch mit Roderich Kiesewetter, CDU-Verteidigungspolitiker und Oberst AD. Herr Kiesewetter, wieder keine Mehrheit für den Unionsantrag, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Werden Sie es auch noch auf ein drittes Mal ankommen lassen?
Ich glaube nicht. Es ist ja klar, dass die Regierung hinter dem Kanzler steht. Es wäre ja auch schädlich, wenn das nicht so wäre. Aber es war heute deutlich im Parlament, dass beispielsweise, als der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich sprach, dass der Krieg in der Ukraine eingefroren werden müsse, ein eisiges Schweigen und ein entsetzter Blick durch die Reihen nicht nur der Union, sondern von FDP und Grünen ging. Nur der Kanzler könnte zurücktreten, hätten wir heute erreicht, dass quasi es eine Mehrheit für den Taurus-Antrag gibt. Interessant war, dass die Regierungskoalition sagte, sie hätten ja für Taurus bereits letzte Woche gestimmt, in der letzten Sitzungswoche, weil sie mit weitreichenden Waffen das meinten. Damit stellen sie sich natürlich gegen den Kanzler. Der das bewusst so nicht sieht.
Jetzt muss man aber auch mal Folgendes sehen. Am Anfang haben wir Helme geliefert, dann gepanzerte Fahrzeuge, dann Schützenpanzer. Jetzt geht es um Taurus, Marschflugkörper. Und immer hieß es, das hilft jetzt, den Krieg zugunsten der Ukraine zu drehen. Was käme denn da jetzt als nächstes in der Logik? Bodentruppen?
Entscheidend ist, dass wir viel zu wenig geliefert haben und auf der anderen Seite unsere Nachbarstaaten düpieren, indem wir sagen, wir seien die stärksten Unterstützer, weil wir natürlich alle Ankündigungen, die in den nächsten Jahren noch produziert werden, in Höhe von 28 Milliarden Euro einpreisen und sagen, wir sind die zweitstärksten Unterstützer. Wir haben Waffen und Munition im Wert von 6 Milliarden Euro geliefert, darunter 4 Raketenwerfer, 14 Panzerhaubitzen und 18 Kampfpanzer. Alles davon ist schon kaputt. Wir haben nicht mal Ersatzteile geliefert und nicht mal die Zusage, Munition zu produzieren, wird eingehalten. Also wir haben sehr viel und hohe Erwartungen in der Ukraine geweckt. Ich war erst unlängst wieder da. Die sind einfach nur enttäuscht. Dieses Land wird geopfert und wir müssen mit der Konsequenz leben, dass wir eben glauben, wenn man 4 Raketenwerfer liefert, dass das ein Gamechanger ist. Wir werden mit der Konsequenz leben müssen. Die Bevölkerung dort hat Angst. Angst, dass wir sie nicht ausreichend unterstützen und Angst vor weiteren Kriegsverbrechen und Terrorangriffen. Wir müssen damit rechnen, dass die Menschen ihrem Land den Rücken zu kehren. Und das ist die Verantwortung des Bundeskanzlers, dass er das nicht berücksichtigt.
Angst und Sorge haben offenbar auch viele Menschen hier. Ihr Kollege Röttgen hat heute Morgen, wie gesagt, dem Kanzler Panikmache vorgeworfen und die mehrheitliche Ablehnung von Taurus in Umfragen eben mit dieser geschürten Panik begründet. Glauben Sie auch, dass das Wort des Kanzlers diese Wirkung haben kann?
Ja, der Kanzler hat das ja sehr geschickt vorbereitet. Er hat bereits im April nach der Zeitenwenderede im April 22 gesagt, Putin bedroht uns nuklear. Damit hat er Angst in der Bevölkerung gemacht, die an die 80er, 90er Jahre anknüpfte. Dann hat er gesagt, die Lieferung von Schützenpanzern Mardern, 50 Jahre alt, haben wir auch nicht viel geschickt, sei eine furchtbare Eskalation. Ja, das merkt sich doch die Bevölkerung. Dann hat er gesagt, die Lieferung von Kampfpanzern nur, wenn die Amerikaner liefern. Und dann hat er gesagt, nur 18 Kampfpanzer, aber Kampfjets sind eine rote Linie. Und jetzt sehen wir, dass um Deutschland herum eine Kampfjet-Koalition besteht, eine Munitionskoalition angeführt von Tschechien. Und Deutschland düpiert die Nachbarn, indem sie künftige Zusagen einpreist als schon geliefert. Also diese Angst in der Bevölkerung ist sorgfältig vorbereitet. Der Kanzler will sich als Friedenskanzler gerieren und wird nächstes Jahr im Wahlkampf auftreten und sagen, wir haben die Ukraine vor einem Nuklearschlag bewahrt. Und deshalb muss die Ukraine akzeptieren, dass sie viele Gebiete aufgeben muss. Und diese Rechnung macht er ohne die ukrainische Bevölkerung. Er beruhigt vielleicht uns, aber er führt zu Massenflucht und Vertreibung.
Die Diskussionen gehen aber aktuell eben weiter. Morgen gibt es ja das Treffen im Format des sogenannten Weimarer Dreiecks, Deutschland, Frankreich, Polen. Was machen Sie mit dem Bodentruppenvorstoß Macrons, den Polen ja wohl auch unterstützt? Können Sie hier und jetzt sagen, Bundeswehr in der Ukraine wird es mit der CDU nicht geben?
Wir haben ja überhaupt nicht die strategische Kultur und wir haben auch nicht Streitkräfte, die dazu geeignet sind. Viel wichtiger ist Thema strategische Kultur, dass Macron ganz einfach von strategischer Doppeldeutigkeit sprach. Er hat gesagt, wir legen ja Putin auf den Tisch, wie wir uns entscheiden, was der nächste Schritt sein wird, was wir ausschließen. Und sein Punkt war auf den slowakischen Premierminister Fico, der gesagt hat, da gibt es ja schon Länder, die Bodentruppen senden, dass er gesagt hat, wir sollten nichts ausschließen. Und das ist etwas, was wir sehr klar sagen müssen. Russland darf nicht unsere nächsten Schritte so offen ausgeschlossen sehen. Und was uns als Union angeht, wir wollen eine verteidigungsbereite Bundeswehr. Der Verteidigungsminister will eine kriegstüchtige. Er schafft ja nicht mal eine verteidigungsbereite, wenn man den Wehrbeauftragtenbericht liest oder auch, dass er nicht mal in seinen Haushaltsanmeldungen durchkommt. Was wir machen müssen, ist eine verlässliche Finanzierung unserer Streitkräfte. Und wir können nur hoffen, dass unsere NATO-Partner uns überhaupt noch ernst nehmen. Sie tun es nicht mehr.
Jetzt hat ja Polens Präsident Duda gefordert, für die NATO-Staaten jährlich 3% ihres Sozialprodukts für Verteidigung festzuschreiben. Haben Sie mal durchgerechnet, was das tatsächlich bedeuten würde für uns?
Nun, das würde für uns bedeuten, wir liegen jetzt bei 50 Milliarden, 2% wären 70 Milliarden. Würden wir tatsächlich dies wollen, dann müssten wir etwa 100, 105 Milliarden aufwenden. Das wäre, was man den Zustand der Bundeswehr ja ansieht, angemessen und nötig. Und jetzt erreicht ja der Verteidigungsminister nur Bruchteile. Der hat für dieses Jahr gerade mal 1,7 Milliarden Euro mehr bekommen. Also hier ist eine Vorbereitung der Bevölkerung nötig. Aber jetzt hat der Bundeskanzler ein Klima der Furcht geschürt und gesagt, er hält den Krieg von uns fern. Wieso soll dann eine Bevölkerung dem zustimmen, dass wir mehr für Verteidigung ausgeben? Ja, da ist ein Riesenwiderspruch zwischen dem Verteidigungsminister und dem Bundeskanzler. Übrigens hat die NATO in ihrem neuesten heute veröffentlichten Bericht gesagt, dass man mehr als 2% bringen muss. Also der polnische Verteidigungsminister hat recht. Am Freitag, also morgen, treffen sich die Premierminister und unser Bundeskanzler von Frankreich, von Polen und Deutschland. Ich hoffe, dass Polen und Frankreich dem Bundeskanzler mal Zielmarken aufzeigen und seine Verzagtheit und seine Opferbereitschaft, die Ukraine zu unterwerfen, dass sie ihm dieses Schild vorhalten, weil die Ukraine als Schutzschild uns vor größerem Risiko bewahrt. Aber wir werden in die Richtung 3% gehen müssen. Ansonsten werden auch Sozialausgaben nicht mehr leistbar sein, weil wir dann in den Krieg gezogen werden.
Sagt Roderich Kiesewetter, Obmann für Außenpolitik der Unionsfraktion im SWR 2 Tagesgespräch. Auch nach der sogenannten Zeitenwende, dem Überfall Russlands auf die Ukraine, erreichen viele NATO-Staaten das Bündnisziel von mindestens 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung nicht. Auch Deutschland lag nach Berechnungen der NATO im vergangenen Jahr mit 1,66% weit darunter. Polen dagegen übererfüllt die Quote mit 3,92%. Das gleiche gilt für die Baltenstaaten und für die USA. Das ist ganz interessant vor dem Hintergrund, dass eine Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus durchaus möglich erscheint. Und der hat ja klar gesagt, dass er Bündnispartner mit zu geringen Verteidigungsausgaben nicht schützen würde. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat heute den Jahresbericht der Allianz vorgestellt. Sabrina Fritz aus Brüssel mit den Einzelheiten.
Die Welt ist gefährlicher geworden, aber die NATO ist stärker geworden, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Als Beispiele nannte er die beiden neuen Mitglieder, Finnland und Schweden, und die erhöhten Verteidigungsausgaben der Bündnispartner. Europa und Kanada hätten im vergangenen Jahr ihre Ausgaben für Rüstung um 11% erhöht. Die Mehrheit der Allianz würde inzwischen 2% ihrer Wirtschaftsleistung für ihr Militär ausgeben. Stoltenberg betonte auch noch einmal, wie wichtig die militärische Hilfe für die Ukraine sei. 99% der Hilfe komme aus NATO-Staaten, erzählte auf, was unter anderem geliefert.
Artillery and ammunition, tanks and armored personnel carriers.
Munition, Panzer, Boote, Luftverteidigung, Helikopter und Langstreckensysteme wie der britische Storm Shadow.
UK Storm Shadow.
Den Streit um den deutschen Taurus erwähnte er nicht. Aber die Ukraine brauche mehr Unterstützung.
The Ukrainians are not running out of courage. They are running out of ammunition.
Der Ukraine geht nicht der Mut aus, sondern die Munition, klagte Stoltenberg. Es sei ein kritischer Moment im Krieg. Zur Nachricht, dass die Russen Soldaten an die Grenze nach Finnland verlegen, sagte Stoltenberg.
Finland is safer now.
Finnland ist jetzt sicherer, weil es NATO-Mitglied ist. Russland hat fast all seine Landstreitkräfte gegen die Ukraine im Einsatz. Deshalb sehen wir keine unmittelbare Bedrohung. Aber wir beobachten, was an der NATO-Grenze geschieht.
But of course we will monitor, follow closely what Russia does along NATO borders.
Für die NATO ist 2024 ein wichtiges Jahr. Nicht nur, weil sie ihr 75-jähriges Bestehen feiert, es wird auch ein neuer Chef gesucht. Der Norweger Stoltenberg hört nun endgültig im Herbst auf, nachdem er wegen des Ukraine-Krieges seinen Ruhestand verschoben hat. Eigentlich läuft alles auf Mark Rutte hinaus, der noch Regierungschef der Niederlande ist. Er hat große Lust auf dieses Amt und große Länder wie die USA, Deutschland und Frankreich unterstützen ihn. Aber es gibt seit dieser Woche einen Gegenkandidaten. Der rumänische Präsident Johannes erklärte, ich habe entschieden, in das Rennen um den NATO-Generalsekretär einzusteigen. Er begründete dies mit seiner Erfahrung und dem großen Verständnis, das er für die Herausforderungen der NATO und Europas habe. Damit wird es schwieriger, dass sich die 32 NATO-Staaten auf einen Kandidaten einigen. Ungarn hat sich schon gegen den Holländer Rutte ausgesprochen. Den osteuropäischen Ländern wäre einer aus ihren Reihen sehr recht. Bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, werden die diplomatischen Drähte im NATO-Netzwerk also noch glühen.
Der Bericht aus Brüssel von Sabrina Fritz. SWR 2 aktuell am Donnerstagabend um 18 Uhr und 20 Minuten. Ein Mord, der fast ein halbes Jahrhundert zurückliegt, wird seit heute vor dem Landgericht Berlin verhandelt. Am 29. März 1974 wurde ein polnischer Staatsbürger am Bahnhof Friedrichstraße, einem damaligen Grenzübergang nach West-Berlin, heimtückisch erschossen. Der mutmaßliche Täter und heutige Angeklagte soll für die Stasi gemordet haben. Sein Auftrag habe gelautet, den Polen unschädlich zu machen. Ulf Morling berichtet aus Berlin.
Es sei ein historischer Prozess, der heute im Kriminalgericht Moabit begonnen habe, so der Vorsitzende Richter zum Beginn der Verhandlung. Der Gerichtssaal ist nur wenige Kilometer entfernt vom Tatort des Jahres 1974. Am 29. März hatte ein 38-jähriger Pole seine Botschaft in Ost-Berlin besucht. Aus seiner Aktentasche ragten Drähte heraus. Wenn man ihn nicht nach West-Berlin lasse, zünde er die Bombe, drohte er. Die Stasi der DDR wurde von der Botschaft zu Hilfe gerufen. Die Stasi-Mitarbeiter fuhren mit dem 38-jährigen Jaroslav Kokotschka zum Grenzübergang Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Zwar hatten sie versprochen, ihn nach West-Berlin ausreisen zu lassen, doch durch einen Rückenschuss in den Tunneln des Grenzübergangs nach West-Berlin war er nach dem letzten Kontrollpunkt ermordet worden, sagt die Staatsanwaltschaft heute. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Es soll zwei Zeuginnen geben, die die Tat bekunden können. Die sollen sich damals eben auch an diesem Grenzübergang aufgehalten haben. Des Weiteren stützt die Staatsanwaltschaft sich auf ein sehr ausführliches gerichtsmedizinisches Gutachten von Herrn Dr. Prokop. Der war damals eine Koryphäe in der DDR unter Gerichtsmedizinern insgesamt. Und auf dieses Gutachten stützt die Anklage sich.
Der Fall war in Polen und in der DDR vertuscht worden. Mehrfach wurde ermittelt nach der Wende durch die Berliner Staatsanwaltschaft. 2005 wurde das Verfahren dann eingestellt wegen Verjährung. Dabei soll der jetzt 80-jährige Angeklagte sogar ausgezeichnet worden sein, nachdem er Jaroslav Kukuczka mit einem Schuss in den Rücken getötet haben soll. Dem damaligen MFS-Offizier soll laut Stasi-Dokumenten der Kampforden für Verdienste für Volk und Vaterland in Bronze verliehen worden sein. Im Gerichtssaal sitzen heute 4 Nebenklageanwälte, die 3 Kinder und eine Schwester des damals Getöteten vertreten. Einer der Nebenklagevertreter ist Hans-Jürgen Förster, Bundesanwalt AD unter anderem. Er berichtet, dass die polnische Staatsanwaltschaft die Berliner Staatsanwaltschaft zur Wiederaufnahme des Verfahrens quasi ermuntert habe, weil die polnischen Ermittler die Auslieferung des heute Angeklagten begehrten.
Die Neubewertung bei der Staatsanwaltschaft ist ausgelöst durch ein polnisches Auslieferungsverfahren. Und das Ergebnis ist die Anklage wegen nicht verjährten Mordes. Vorher gab es Einstellungen wegen verjährten Totschlags, der nach 20 Jahren verjährt, Mord zum Glück nie.
Eine 65-jährige Zeugin aus Hessen, die auf Klassenfahrt den vorgeworfenen Mord in den Grenzanlagen des Bahnhofs Friedrichstraße in Ost-Berlin beobachtet haben soll, sagte heute, sie habe wochenlang nicht geschlafen nach dem Vorfall. 7 Prozesstage bis Ende Mai sind derzeit geplant.
Prozess um einen mutmaßlichen Stasi-Mord 50 Jahre nach der Tat. Ulf Morling berichtete. Baden-Württemberg will schrittweise zurück zum Abitur nach 9 Jahren zum G9. Maßgeblich dazu beigetragen haben 2 Frauen mit ihrer erfolgreichen Initiative. Anja Plesch-Krubner und Corinna Fellner haben mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt und die grün-schwarze Landesregierung damit unter Zugzwang gesetzt. Heute hatten die beiden ihren Auftritt im Bildungsausschuss. Der Bericht von Astrid Maisol.
Ja, ich frage mich gerade, ob ich den Espresso hätte trinken sollen gerade, weil ich glaube, der Puls wäre eh beschleunigt.
Anja Plesch-Krubner kennt ihr Thema in- und auswendig. Seit 7 Jahren kämpft sie für eine Rückkehr zu G9. Doch die Aufregung so kurz vor der Anhörung im Bildungsausschuss ist groß. Ihrer Kollegin Corinna Fellner geht's nicht anders.
Es geht um 107.000 Personen, die uns ihre Stimme gegeben haben. Und natürlich möchten wir die nicht enttäuschen.
Die beiden Frauen sind gleich als erstes dran. 10 Minuten Redezeit am Pult, mitten im Plenarsaal. Das erscheint ihnen zu wenig, um alles rüberzubringen, was wichtig ist. G9, das ist in ihren Augen wichtig.
Weil wir davon überzeugt sind, dass gute Bildung und Persönlichkeitsentwicklung Zeit brauchen. Weil wir uns nie damit abfinden konnten, was man unseren Schülern alles einfach so zumutet.
Durch Corona seien Lernlücken noch größer geworden und Baden-Württemberg inzwischen das letzte Flächenland, das G8 zur Regel hat. Nur wer es sich leisten kann, könne seinen Kindern eine bessere private Bildung geben. Am Ende ihrer Redezeit Jubel von der Besuchertribüne. Dort sitzen ihre Unterstützer des Volksantrags zu G9. Die Kultusministerin Theresa Schopper selbst ist nicht da. Die ist auf der Kultusministerkonferenz in Berlin. Stattdessen redet Staatssekretär Volker Schibesta.
Ich darf für das Kultusministerium und die Regierungskoalition sagen, dass für uns feststeht, dass wir ein neunjähriges Gymnasium aufwachsend als Regelform in Baden-Württemberg einführen werden. Wir werden das auch so früh wie möglich machen.
Das heißt, ab dem Schuljahr 2025/26 und dann nur für die Klassen 5 oder 6. Dass Schüler aus der Mittelstufe aus von G8 zu G9 wechseln können, ist aktuell nicht vorgesehen. Städte und Gemeinden haben trotzdem Bedenken, wo die Klassenräume für G9 herkommen sollen, sagt Norbert Brucker vom Städtetag.
G9 wird den Zustrom an die Gymnasien noch verstärken. Das zeigt auch der große Zulauf an die aktuellen G9-Schulversuchsgymnasien.
Er denkt, dass Schulen Container als Klassenzimmer werden aufstellen müssen. Und er verlangt bei G9 eine finanzielle Unterstützung vom Land, so wie es das auch schon in Bayern gegeben habe. Auch Steffen Jäger vom Gemeindebund ist der Umsetzbarkeit von G9 gegenüber skeptisch.
Wir Kommunen sind gerne auch künftig bereit, der Bildung eine hohe oder gar höchste Priorität einzuräumen. Ob die Rückkehr zu G9 in diesem breiten Aufgabenspektrum allerdings die drängendste Frage ist, wird zumindest aus Sicht der Kommunen bezweifelt.
Nach einer Stunde Bildungsausschuss steht fest, G9 in Baden-Württemberg kommt. Aber wie genau es aussehen soll und wie es bezahlt werden soll, ist weiter offen.
Der Bericht von Astrid Maisoll. In Baden-Württemberg galten im vergangenen Jahr so viele Menschen als wohnungslos wie noch nie. Dazu kommt ein eklatanter Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Deshalb fördert die Landesregierung jetzt Modellprojekte, um Betroffenen ein Dach über den Kopf zu geben. Die Wohlfahrtsverbände halten das für einen guten Start, aber nicht für ausreichend. Unser Reporter Knut Bauer berichtet und er hat mit Menschen am Rande der Gesellschaft gesprochen.
Drogenabhängig, arbeitslos, obdachlos. Tufik Kassem hat ein Leben am Rande der Gesellschaft geführt. Als er drogenfrei war und gerade dabei, wieder Fuß zu fassen, hatte er Streit mit seiner Freundin und musste aus deren Wohnung ausziehen. Seine Aussichten, eine eigene Wohnung zu finden, sind gleich null.
Es ist schwer, das den Leuten rüberzubringen, dass man sich geändert hat. Man findet dadurch schlecht eine Wohnung, weil man einem nicht vertraut.
Der Mann lebt zurzeit in einer betreuten Wohngruppe der gemeinnützigen Gesellschaft Prävent Sozial in Stuttgart. Er hatte Glück, denn auch für die Einrichtungen wird es immer schwieriger, wohnungslosen Menschen einen Platz zu vermitteln, sagt Betreuerin Maike Torenz.
Die Situation spitzt sich natürlich immer mehr zu und auch wir in der Wohnungsnotfallhilfe merken, dass der Andrang auf betreute Wohnen immer höher ist, weil immer mehr Menschen ihre Wohnung verlieren und die Anzahl steigt.
Aktuell sind mehr als 76.000 Menschen in Baden-Württemberg wohnungslos und in Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe untergebracht. Ein neuer Höchststand. Das Projekt Housing First soll nun zumindest ansatzweise Abhilfe schaffen und dafür sorgen, dass wohnungslose Menschen leichter ein Dach über dem Kopf finden. 6 Projekte werden von der Landesregierung in Baden-Württemberg gefördert. Auch bei der Suche nach Wohnungen selbst erhofft sich Grünen-Sozialminister Manfred Lucha von dem Konzept wichtige Impulse.
Housing First löst jetzt bei Gott nicht alle Probleme, aber auch der methodische Grundgedanke ist sehr, sehr hilfreich. Und unser Ziel ist, dass dieses Housing First dauerhaft umgesetzt werden kann.
Das Modell ist gut, findet auch Uta Michaela Dürig vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Aus ihrer Sicht reicht es allerdings bei weitem nicht aus, um das wachsende Problem der Wohnungslosigkeit in den Griff zu kriegen.
Wir begrüßen, dass die Landesregierung Housing First als ein Modell unterstützt, allerdings nur in wenigen Kommunen. Und wir sagen, wir brauchen eigentlich was ganz anderes. Wir brauchen nämlich viel, viel mehr Wohnungen.
Mit 1,6 Millionen Euro bezuschusst die Landesregierung die 6 neuen Modellprojekte. Davon kommen 500.000 Euro von der Vektor-Stiftung. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert vom Land jedoch deutlich mehr Engagement und mehr Investitionen beim Sozialwohnungsbau.
Wir haben nur etwa 53.000 Sozialwohnungen in Baden-Württemberg. Wir haben aber einen Bedarf von 260.000. Das erklärt schon, dass natürlich derjenige, der eine Wohnung sucht, es sehr, sehr schwer hat. Aber speziell auch wohnungslose Menschen natürlich nahezu keine Chance.
Die neuen Projekte werden die Probleme nicht grundlegend ändern können, räumt Sozialminister Lucha ein. Dennoch hält er das Modell für einen hilfreichen Ansatz.
Dass das nicht der Schnipp ist und alles ist gut, das wissen wir, aber es nicht so tun würde bedeuten, die Lage würde sich am Ende eher verschlechtern statt verbessern.
Sagt Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha von den Grünen. Das Land fördert Projekte gegen die Wohnungsnot. Das war der Bericht von Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik.